Eine Mutter geht mit ihren 5 Kindern ins Kaufhaus. Sie steigen in den Fahrstuhl und die Mutter, die sagt zu dem Fahrstuhlführer, bitte in die Kinderabteilung. Da zupft die Kleinste die Mutter am Ärmel und sagt, Mama, sind wir denn nicht schon genug zu Hause? Wir alle haben deshalb unser Leben, weil wir alle eine Mutter gehabt haben, die nicht gesagt hat, wir sind schon genug. Ich begrüße euch alle zum Muttertag, besonders die unter euch, die schon Mutter sind. Ich möchte stellvertretend für die Mütter mal einer im Blumenstrauß mitschicken. Die ist natürlich heute Abend nicht hier. Das liegt daran, weil sie 5 Kinder hat. 4 von den Kindern, die sind da hinten am Büchertisch, das ist die Familie Gotter. Ich weiß gar nicht, ob die uns überhaupt hören oder zuhören. Könnte mal einer von euch hierher kommen? Ja, winke mir nicht so, komm mal her. Komm her. Du musst was für deine Mutti nach Hause tragen. Die Familie Gotter befummelt da hinten den Büchertisch. Ich glaube, das ist sowieso mal ein extra Beifall wert, dass sie da hinten zu 4 sind. Und du bist mal so lieb und überreichst das der Mutti mit einem schönen Gruß und einem Dankeschön von uns allen, dass ihr euch immer hier entlässt, dass ihr am Sonntag hier den Dienst tun könnt. Schönen Dank, schönen Gruß an die Mutter. Die hat nämlich noch einen ganz kleinen zu Hause. Leute, wir haben das letzte Mal Kollekte gesammelt für uns selber, damit dieser Gottesdienst weitergehen kann. Und ich kann euch beruhigen, es kann weitergehen. Jedenfalls, solange das Geld reicht. Schönen Dank für eure Hilfe. Dankeschön. Wir sammeln heute für die Arbeit der Leipziger Mission. Und zwar für den Evangeliumsrundfunk in Afrika. Es geht darum, dass dort in Nigeria christliche Sendungen produziert werden für Moslems. Und dafür ist heute unsere Kollekte. Das letzte Mal ist hier ein Halstuch liegen geblieben. Im letzten Gottesdienst hat sich keiner gemeldet. Ist jemand interessiert hier? Meldet sich keiner. Ich werde es am Arafat schicken. Ich bitte herzlich ein paar von euch, die sich noch nicht ganz verausgabt haben heute, ich meine mit ihren Kräften, nachher hier zu bleiben, uns beim Saubermachen zu helfen. Wir brauchen ein paar Menschen, die sich darauf verstehen, einen Staubsauger hin und her zu schieben. Vielleicht sind da ein paar Fachleute unter euch, die eine Viertelstunde Zeit haben. Ein paar Leute brauchen wir, das wäre ganz wichtig. Ich bitte euch darum. Und wer von euch Fragen hat, der kann sich an die unter uns wenden. Wir haben ein paar Leute, die mit diesem Schild hier gehen. Hast du Fragen? Die könnt ihr gerne ansprechen. Wir haben unseren nächsten Gottesdienst am 8. Juni hier mit Tom Haus und Jens Bräunig. Dazu seid ihr herzlich eingeladen. Und jetzt komme ich zu den Fragen. Da hinten ist der Kasten. Und da war es letztes Mal wieder einiges drin. Frage Nummer 1. Aus welchem Grund wird den Katholiken beim Abendmahl nur das Brot gereicht und vom Wein trinkt der Priester? Das geschieht aus Ehrerbietung und aus Ehrfurcht gegenüber dem Abendmahlswein, weil das ja das Blut von Christus ist. Und aus der Sorge, es könnte irgendwas verschüttet werden oder so, da wird das also nur an den Priester ausgegeben und nicht an die Gemeinde. Das ist ein gutes Motiv. Aber die Praxis ist verkehrt, denn Jesus hat extra gesagt, trinkt alle daraus. Aber wir sind ja keine Katholiken, sondern evangelische Christen. Eine Frage, die auch evangelische Christen jetzt interessiert, nämlich sollte man Spenden, die für evangelistische oder allgemein christliche Zwecke gegeben werden, steuerlich absetzen? In Klammern in Bezug auf die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Also wer den Lohn Anerkennung von der Welt erhalten hat, dem ist der wahre himmlische Lohn dahin. Klar kannst du deine Spenden auch an christliche Werke und was es alles gibt, kannst du von der Steuer absetzen. Das geht doch nicht darum, bei der Welt irgendeine Anerkennung zu finden. Dem weltlichen Finanzamt ist das Piep egal, für wen du spendest und wie viel du spendest. Das Gute ist nur, du kriegst vom Finanzamt was zurück und kannst dadurch mehr spenden. Also Spendenquittung ist auch für Christen okay. Nächste Frage. Was sollen wahre Christen von charismatischen Gemeinden und ihren Handlungen halten? Na, ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Also ich habe meine Gründe, warum ich solche Gottesdienste nicht besuche. Aber ich sehe keinen Grund, die Charismatiker als Ganzes irgendwie zu verurteilen, außer wenn sie Dinge tun, die nicht biblisch sind. Dazu habe ich mich hier oft genug schon deutlich geäußert. Ich werde nachher in der Predigt dir mal sagen, wen ich für einen wahren Charismatiker halte. Hallo Theo, wie stehst du zu Ehen zwischen Christen und Nichtchristen? in Klammern auch in Beziehung auf die Sexualität. Also, bloß um das mal klarzustellen, das geht hier nicht darum, wie ich zu irgendwas stehe, sondern was die Bibel zu irgendwelchen Problemen sagt. Das will ich euch erklären. Also, Gott als der geniale Erfinder des Sex, der hat für die Sexualität einen Bereich geschaffen und das ist die Ehe. Und was sich an Sexualität im Sinne des Geschlechtsverkehrs außerhalb der Ehe abspielt, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Egal, ob sich das nur um Sex zwischen Christen und Nichtchristen oder sowas handelt. So, und jetzt zu dem Thema Ehen zwischen Christen und Nichtchristen. Da hat die Bibel eine ganz klare Meinung. Da steht nämlich in der Bibel drin, wenn zwei Nichtchristen miteinander verheiratet sind und einer von den beiden bekehrt sich und wird Christ, da soll der Christ den nichtchristlichen Partner nicht deswegen entlassen, sondern er soll bei den Nichtchristen bleiben. Das heißt, auch diese Ehe zwischen einem Christen und einem Nichtchristen ist eine vollgültige Ehe und soll nicht gelöst werden. So steht es im 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Wenn aber ein Christ vor der Ehe steht und hat einen nichtchristlichen Partner, dann gilt 2. Korinther 6. Dort heißt es nämlich, zieht nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Wenn man an einem gemeinsamen Joch ziehen will, dann ist das das Joch der Ehe. Und da warnt die Bibel also davor. Und die Bibel nennt einen einzigen Grund oder eine einzige Bedingung, die wichtig ist für eine Eheschließung. 1. Korinther 7, da heißt es, nur, das ist die einzige Bedingung, nur, dass es in dem Herrn geschehe. Da schließt also eine Ehe mit einem Nichtchristen aus. Theo, was hältst du von einer Christothek? Das heißt, Disco und christliche Musik ohne Alkohol, mit Rauchverbot, sonst alles wie gehabt. Für welche Zwecke hältst du sie sinnvoll? Missionarisch oder Spaß für Christen? Also erstens möchte ich mal wissen, wozu der Name von Christus in Zukunft noch gebraucht bzw. missbraucht werden soll. Ich warte bloß noch auf den Tag, bis die Christen an ihre Toiletten dran schreiben, Christo Klo. Klar. Zweitens möchte ich mal wissen, was das für eine christliche Musik sein soll, die da in der Disco als Tanzmusik abläuft. Also ich kenne keinen einzigen ernstzunehmenden christlichen Musiker oder Texteschreiber, der seine Musik verfasst oder seine Texte dazu schreibt, damit in der Disco dazu getanzt werden kann. Und drittens, ich finde eine Diskothek für missionarische Zwecke oder so, also weder dafür gut noch als Spaß für Christen. Ich stehe auf dem Grundsatz der heiligen Teresa. Die hat immer gesagt, wenn Beichte, dann Beichte und wenn Brathuhn, dann Brathuhn. Das heißt also, wenn Disco, dann Disco und wenn Theo, dann Theo. Nächste Frage. Ich habe mal gehört, dass der nicht weniger glaubt, der in seinem Leben kein Bekehrungserlebnis hatte. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Das geht nicht darum, ob du ein bestimmtes Bekehrungserlebnis gehabt hast, sondern es geht darum, ob du mit aller Bestimmtheit sagen kannst, dass du mit Jesus Christus lebst. Also ich zum Beispiel, ich habe kein Bekehrungserlebnis gehabt. Ich kann nicht einen bestimmten Tag oder einen Termin angeben. Kein Datum. Aber das geht ja nicht um das Datum, das geht um das Faktum. Also nicht, wann hast du dich bekehrt, sondern bist du bekehrt? Bist du ein Christ? Lebst du mit Jesus? Und wenn du glaubst, dass Jesus dein einziger Retter ist im Leben und im Sterben, dann bist du okay. Und da bist du nichts Besseres und auch nichts Schlechteres als irgendwelche anderen Christen. Findest du, dass Frauen in der Kirche eine Kopfbedeckung tragen sollen? Wegen 1. Korinther 11. Also ich finde das nicht. Mir genügt, wenn sie sich anständig anziehen. Heute ist das Problem nicht das Tuch auf dem Kopf, sondern an der Bluse der oberste Knopf. Letzte Frage. Es heißt in der Bibel, dass Gott vorher festlegt, wer gerettet wird und wer verloren geht. Gott wird mit einem Töpfer verglichen, der durch sein Werk auch festlegt, zu welchem Zweck und zu welcher Bestimmung das Gefäß gebraucht wird. Wenn das wörtlich zu verstehen wäre, könnte man doch niemanden verantwortlich machen dafür, dass er Gott ablehnt. Wie kann man das verstehen? Das kann man überhaupt nicht verstehen. Wir haben nur zur Kenntnis zu nehmen, dass die Bibel sagt, schaffe dass du gerettet wirst mit Furcht und Zittern. Und das Zweite, was wir zur Kenntnis nehmen müssen, ist, dass die Bibel im nächsten Satz fortfährt, denn Gott ist es, der beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Also auf der einen Seite ist es Gott, der alles regelt, und auf der anderen Seite macht er uns dafür verantwortlich, ob wir uns für ihn entscheiden und retten lassen oder nicht. Wenn du mit Bibelstellen, die zu sagen scheinen, dass Gott vorher festlegt, wer gerettet und wer verloren ist, also wenn du mit solchen Bibelstellen nicht klarkommst, dann rate ich dir, dann halte dich fest an den Bibelstellen, die ganz klar sagen, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4 steht das wörtlich so drin. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Lass dich also nicht irre machen durch solche Theorien, als ob Gott vorher vorgelegt hätte, dass irgendjemand von vornherein verloren ist. Das Rettungsangebot gilt allen und Gott will, dass alle sich retten lassen. Liebe Freunde, zwei Männer sitzen im Gasthaus und essen zu Mittag. Es kommt der Ober zum Kassieren und fragt den Ersten, was hatten Sie? Sagt er, ich hatte einen Schnitzel, ein Bier. Da fragt er den Zweiten, was hatten Sie? Sagt er, ich hatte Hunger und Durst. Um eine Frage richtig zu beantworten, da muss man sie erstmal richtig verstehen, beziehungsweise richtig verstehen wollen. Zum Beispiel die Frage, was wissen Sie über die Verschmutzung der Weltmeere? Antwort wird immer schlimmer. Neulich habe ich eine Fischdose aufgemacht, alles voller Öl und alle Fische tot. Es gibt nicht nur Leute, die falsche Antworten geben, es gibt auch Leute, die falsche Fragen stellen. Zum Beispiel, als Jesus von den Toten auferstanden war, da hat er ja mit seinen Jüngern zusammen geredet hinterher. Und da haben seine Jünger ihn mal gefragt, Apostelgeschichte 1 steht das, Herr, wirst du jetzt in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Man muss sich mal vorstellen, Jesus hat zwischen Auferstehung und Himmelfahrt 40 Tage lang mit seinen Jüngern, so heißt es hier, über das Reich Gottes geredet. Und die haben nach 40 Tagen Gespräch immer noch nicht kapiert, worum es geht. Wenn Jesus von dem Reich Gottes redet, dann meint er, wenn du Gottes Willen tust, wenn du dich bekehrst, wenn du als Kind Gottes lebst, dann gehörst du zu Gottes Reich. Aber die Leute, die verstanden damals unter Reich Gottes was Irdisches, also so eine Art Staatswesen und was Grenzen hat zum Beispiel, die hatten ganz bestimmte Vorstellungen, wie das sein musste, am besten so, wie es in der guten alten Zeit war, als der König David noch herrschte. Und deshalb fragen sie ja jetzt auch, wirst du jetzt das Reich Israel wiederherstellen? Aber Jesus stellt nicht was wieder her, was schon mal da gewesen ist, sondern der stellt was auf die Beine, was noch nie da gewesen ist. Sein Reich ist was absolut Neues. Da ist die Liebe die Regierungsform und auch die erste Bürgerpflicht. Wo gibt es sonst in der Welt noch sowas? In keiner einzigen Verfassung auf dieser Erde kommt das Wort Liebe vor. Es entstehen immer wieder neue Staatswesen, das reicht von der Diktatur bis hin zur Demokratie. Aber das Grundprinzip jedes Staatswesens ist die Gewalt. Ohne Gewalt kann kein öffentliches Staatswesen funktionieren. Und kein Reich dieser Welt hat jemals das verwirklicht und noch nicht einmal behauptet, es verwirklichen zu können oder zu wollen, was Jesus über das Reich Gottes gesagt hat. Das ist ein Reich ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Schmerzen und ohne Tod. Das sind die Kennzeichen unserer Welt. Und Jesus sagt, in dem Reich Gottes, da wird es eben diese Kennzeichen nicht mehr geben. Da gibt es kein Leid, keinen Tod und keinen Schmerz. Mit Jesus hat das Reich Gottes angefangen und irgendwann ist es vollendet, nämlich wenn Jesus wiederkommt. Und deshalb nun die Frage der Jünger, wann ist es soweit? Jesus weigert sich, diese Frage zu beantworten und lässt die Jünger abblitzen. und sagt, das geht euch überhaupt nichts an, die Zeit oder Stunde zu wissen, welche der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Wer die Frage nach dem Wann stellt, der erhält von Jesus eine Abfuhr. Und das gilt auch für alle die, die bis zum heutigen Tage solche Fahrpläne aufstellen für die Endzeit und die sogar genaue Ankunftszeiten angeben. Zum Beispiel haben die Bibelforscher, also die Zeugen Jehovas, das Ende dieser Welt in diesem Jahrhundert schon 6-mal angekündigt. Also schon diese 6-fache Lüge alleine genügt als Beweis dafür, dass diese Zeugen Jehovas mit der Bibel und Jesus überhaupt nichts zu tun haben. Aber das sind ja nicht nur die Zeugen Jehovas, die solche Rechnungen anstellen. Vor ungefähr 30 Jahren, da ist ein riesiges, dreibändiges, dickes Buch erschienen, das hieß Heilsgeschichte in Zahlen. Wahnsinnig große Rechnerei. Und da ist zum Beispiel angegeben worden, der 16. Oktober 1986, da sollte die Schlacht bei Harmagedon stattfinden. Hat nicht stattgefunden. Wie alle diese Berechnungen, schiefgegangen ist es wieder mal. Wo Menschen anfangen, mit dem Rechenschieber die Heilszeit auszurechnen, da steigt Jesus aus, da macht er nicht mit. Da verweigert er die Auskunft, da wird er geradezu grob, der fährt die Jünger an und sagt, da haltet ihr euch mal raus, geht euch überhaupt nichts an. Überlasst das Gott alleine. Wer ein gieriges Interesse hat, rauszubekommen, wann kommt das Weltende, der bekommt von Jesus keine Antwort. Wer neugierig Gott in die Karten gucken will, wann kommt der jüngste Tag, für den lässt Jesus nichts gucken. Wer fanatisch die Gemüter aufheizt, so wann geht's endlich los, den lässt Jesus eiskalt auf Grund laufen. Und zwar aus folgendem Grund. Jesus will ja nicht die Menschen aufklären, wann das Reich Gottes kommt, sondern er will, dass jeder in das Reich Gottes reinkommt. Erst sollen mal alle Menschen die Einladung erhalten. Erst sollen sie mal alle eintreten und die Frage der Vollendung, die kriegen wir später. Hauptsache ist, dass erstmal jeder Mensch auf dieser Erde den Namen von Jesus gehört hat. Der ist nämlich das Losungswort, durch das du in das Reich Gottes reinkommst. Da kommst du nicht rein, wenn du sagst, ich bin ein guter Mensch oder ich bin ein Humanist oder ich habe auch an einen Gott geglaubt. Und wenn da die Menschen aus den vielen Weltreligionen kommen werden und ihre Namen, ihre Götternamen rufen, Buddha oder Krishna oder Allah, dann ist das auch die falsche Losung. Denn der einzige Name, durch den du in das Reich Gottes reinkommst, der heißt Jesus. Und die Bibel sagt, es ist in keinem anderen Namen das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch welchen sie gerettet werden. Und deshalb müssen alle Menschen dieser Welt zunächst einmal den Namen von Jesus erfahren. An dem entscheidet sich unser Schicksal. Wenn du Jesus ablehnst, bist du verloren. Und wenn du ihn annimmst, dann bist du gerettet. Du hast diese Information spätestens heute Abend bekommen. Und du hast heute die Möglichkeit, Jesus als den Herrn deines Lebens anzunehmen. Wenn du Jesus ablehnst und weiterlebst wie bisher ohne ihn, dann ist es deine eigene Entscheidung und es ist auch deine eigene Verantwortung. Es ist natürlich so, dass außerhalb von uns, die wir die Einladung hören, außer uns auf dieser Erde ja noch etliche Millionen bzw. Milliarden von Menschen leben, die die Einladung noch nie haben hören können. Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie die diesen Namen hören können, nämlich wenn er ihnen gesagt wird. Und gesagt werden kann er nur von denen, die den Namen schon gehört haben, also von den Christen. Also mit anderen Worten, die Christen sind dazu da, um den Namen von Jesus in der Welt zu bezeugen. Und deshalb sagt Jesus hier im Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist seine Antwort auf die Frage der ersten Christen, ob er das Reich für Israel wieder aufrichten wird. Auf ihre Frage, was er tun wird, da antwortet er denen, was sie tun werden. Und auf ihre Frage, Jesus, wann geht's los? Da antwortet er, ihr geht los. Ihr werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Jesus sagt nicht, ihr sollt meine Zeugen sein, sondern er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist eine Feststellung. Jesus äußert hier keine Wünsche, wie er sich seine Christen so vorstellt. Der wirbt hier nicht, der agitiert hier nicht. Sondern Jesus stellt fest, Christsein ist Zeuge sein. Und das heißt umgedreht, wer kein Zeuge ist, der ist auch kein Christ. Jesus hat aber gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich nicht bekennt vor den Menschen, den werde ich nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Ihr alle, die ihr euch bemüht, Christen zu sein, ihr wisst ja genau, wie schwer das ist, wenn man mal anderen Menschen von Jesus erzählen will und ein Zeugnis geben will, also ein Zeuge sein will. Meistens ist es doch so, die Situation ist ungünstig. Mal bist du nicht in Form, dann bist du wieder nicht informiert. Mal schämst du dich, mal fürchtest du dich. Dann hast du keine Zeit, dann hast du keine Lust, dann hast du keine Kraft. Du musst dir immer erst einen Ruck geben. Also das Zeugnis geben, das läuft nicht von alleine. Das hat Jesus gewusst. Und deshalb gibt er seinen Jüngern nicht nur den Auftrag zum Zeugnis, sondern vor allem die Kraft, den Auftrag auszuführen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samarien und bis an die Enden der Erde. Das heißt also, Jesus will die Mission. Als erstes die Judenmission. Es geht in Jerusalem los, in Samaria und Judäa. Und dann die Weltmission. Und damit die losgeht, damit die Christen losgehen in die Welt, da erhalten sie von Jesus einen Kraftstoff. Und das ist der Heilige Geist. Und den hast du, wenn du Christ bist, ja auch bekommen. Die Frage ist nur, ob du diesen Kraftstoff in Anspruch nimmst und wofür. Bei manchen Christen habe ich so den Eindruck, die halten den Heiligen Geist für einen Kraftstoff, der nur dazu da ist, damit sie selber besser vorwärts kommen. Um besser Christen zu werden und bessere Erfahrungen zu haben und neue religiöse Erkenntnisse zu kriegen. Das ist natürlich schön und gut. Aber es stimmt etwas nicht, wenn der Heilige Geist für alle möglichen Zwecke beansprucht wird, aber bloß nicht für den Zweck, für den er zuallererst gegeben worden ist. Der Heilige Geist ist eine zweckbestimmte Gabe Gottes. So wie die Kollekte, die wir heute sammeln, ja auch eine zweckbestimmte Gabe ist. Es gibt viele gute Zwecke in der Welt, für die man sich einsetzen kann. Aber von dem Geld, was wir heute gesammelt haben für die Rundfunkmission in Afrika, da können wir nicht Geld für irgendwelche anderen guten Zwecke abzweigen. Das wäre ja eine Veruntreuung eurer Gabe. Es ist eine Veruntreuung der Gabe Gottes, wenn du den Heiligen Geist, der für den Zweck der Mission gegeben worden ist, bloß zur Sanierung deines eigenen geistlichen Innenlebens einsetzt. Jesus hat den Heiligen Geist nicht versehen mit dem Stempel nur zum innerkirchlichen Dienstgebrauch. Im Gegenteil, er hat ihn ausdrücklich abgestempelt für die äußere Mission. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Denn um an das Ende der Erde zu gehen, da genügt nicht so ein bisschen Abenteurertum. Da brauchst du schon ein bisschen mehr Kraft. Die Abenteuerlust, die verdampft sehr schnell, wenn du in ein Land kommst, wo du die Sprache nicht kennst, wo du mit deinen eigenen Händen dein Haus bauen musst, was dann alle paar Jahre von den Ameisen zerfressen wird, wo es kein Wasser aus Wand gibt, keine Elektrizität, keine medizinische Betreuung, Eiseskälte, wahnsinnige Hitze, Moskitos, was weiß ich. Die vielen Missionare, die buchstäblich bis an die Enden der Erde gegangen sind, die bis in die letzten Winkel und auf die fernsten Inseln gefahren sind, die und ihre Frauen, das sind für mich die wahren Geisteshelden der Menschheitsgeschichte. Das sind für mich die wahren Charismatiker, die erfüllt waren von der Kraft des Heiligen Geistes und die nur ein einziges Ziel hatten, nämlich den Menschen in der Welt den Namen von Jesus bekannt zu machen. Und zu diesen Helden, da gehören auch meine eigenen Eltern. Die haben in der Leipziger Mission gearbeitet. Und weil heute Muttertag ist, da will ich mal sagen, dass ich zu diesen Geisteshelden und Charismatikern auch meine Mutter zähle. Die hat dort in Indien in der mörderischen Hitze ihre Gesundheit verloren. Die hat dort einen Sohn verloren. Und erst der jüngste Tag wird mal offenbar machen, wie viel Leid, wie viel Tränen, wie viel Opfer und wie viel Kämpfe nötig waren für alle diese Missionare, damit sie als Zeuge von Jesus in der Welt leben konnten. Von der Welt unbeachtet, von vielen verachtet, heute noch von manchen Leuten in der Kirche, die offenbar keine Ahnung haben, als Kolonialistenknechte verspottet, obwohl es doch die Missionare gewesen sind, die das gesamte medizinische Gesundheitswesen und das Schulwesen in der dritten Welt aufgebaut haben. Übrigens, unsere Kirche, die deutsche Kirche, die gehört in Sachen Mission zur faulsten in der ganzen Welt. Deutschland hat zwar eine der reichsten Kirchen in der Welt, eine der interessantesten und anspruchsvollsten Theologien, überall die große Klappe, aber in der Weltmission ganz hinten in der Statistik das Schlusslicht. Es leben auf der Erde 5,8 Milliarden Menschen. Und 1,9 Milliarden sind davon Christen. Das sind 33,5% der Weltbevölkerung. Und alle anderen, der Rest, die haben den Namen von Jesus noch nie gehört. Also das ist doch nach 2000 Jahren christlicher Kirchengeschichte ein ganz fatal klägliches Ergebnis. Die fehlende Mission ist der Verrat der Kirche an Jesus. Und auch dich wird Jesus im Gericht ja mal fragen, was du für die Weltmission getan hast. Und ich frage dich gleich mal heute, was tust denn du für die Weltmission? Betest du, und zwar täglich, für die Mission? Spendest du, und zwar reichlich, für die Mission? Das ist eine Christenpflicht. Es ist die oberste Christenpflicht, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch den Namen von Jesus erfährt. Denn das ist wiederum das oberste aller Menschenrechte. Dass die Menschen wenigstens erfahren, dass es einen Erlöser gibt. Kommen wir jetzt nicht mit dem Argument, dass es bei uns in Deutschland vor der eigenen Tür genug Heiden und genug Probleme gibt, um die wir uns kümmern müssten. Das stimmt. Wir leben heutzutage in Deutschland mitten in einem Missionsgebiet. Aber das ist doch kein Grund, den Rest der Welt zu vergessen. Mensch, eine ganze Welt wartet auf Erlösung. Und du sitzt hier und kämpfst den heroischen Kampf in deiner Seele, ob du nachher zur Missionskollekte eine oder zwei Mark springen lässt. Ich wundere mich sowieso über die Sesshaftigkeit und die Klebrigkeit der jetzigen jungen Generation. Euch steht eine ganze Welt offen. Aber ihr klebt am heimischen Herd in Deutschland, übt euch jeden Abend in Ausländerfreundlichkeit, indem ihr in einer anderen Pizzabude Pizza essen geht. Die deutschen Fußgängerzonen, die sind verstopft mit lauter frittenfressenden Fanta-Fans. Auf dem Arbeitsmarkt tretet ihr euch gegenseitig auf die Flossen. Und dann gibt's nicht genug Stellen für Pfarrer, für Lehrer, für Ärzte. Aber die Welt, die schreit nach Ärzten, nach Pfarrern, nach Lehrern und vielen anderen. Es gibt in jedem Jahr eine Liste der deutschen Missionsgesellschaften mit 4000 Angeboten, mit 4000 freien Stellen. Ein paar von der Liste liegen noch hier, die könnt ihr euch nachher holen, wenn das interessiert. Da geht es nicht bloß um Missionare und Prediger und Krankenschwestern. Da kannst du vom Traktoristen bis zum Professor für Physik. Alle möglichen Berufe sind da aufgeführt und alle möglichen Punkte dieser Welt. 4000 freie Stellen, wo Menschen in der Mission gebraucht werden, jedes Jahr. Ist da keiner unter euch, bei dem es jetzt klickt? Freunde, ich bitte euch, überlegt euch doch mal, wie ihr in eurer Situation dem Missionsbefehl gehorsam sein könnt. Sicher können wir nicht alle in die Mission gehen, aber es gibt doch verschiedene Möglichkeiten. Du kannst der Mission helfen durch das Gebet, durch das Geld oder durch das Gehen in die Mission. Erhebet eure Hintern von euren bequemen Fernsehsesseln und tut mal was für die Menschen in der Ferne, die sich nach Rettung sehnen. Leute, noch nie war die Weltmission so nötig wie heute. Der Auftrag zur Weltmission, das war das Letzte, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Und ihr wisst ja, dass der letzte Satz, den ein Mensch mit Bewusstsein spricht, bevor er diese Welt verlässt, so ein letzter Satz hat ein ganz besonderes Gewicht. Und es ist ja kein Zufall, dass Jesus als Letztes, bevor er von seinen Jüngern weggeht, als Letztes sie zur Weltmission einsetzt. Ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er aufgehoben zusehends und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Dieser Vers beschreibt das, was wir Himmelfahrt nennen. Jesus redet mit seinen Jüngern, redet vom wichtigsten Thema, was er drauf hat, von der Weltmission, von der Rettung dieser Welt. Und auf einmal hebt er ab, Wolke davor und weg ist er. Die Jünger, die stehen da und sind baff und stieren und gucken nach oben und sagen, was ist jetzt los? Wo ist denn der jetzt hin? Wie finde ich denn sowas? Also selbst wenn die ein Fernrohr gehabt hätten, das hätte denen auch nichts genützt. Es gibt nichts zu sehen. Eine Wolke davor und der Vorhang ist zu. Natürlich fragen wir uns, wie ist denn das damals vor sich gegangen? Und wie sollen wir uns das vorstellen? Aber genau diese Frage, die gehört zu den falschen Fragen. Wenn du ins Theater gehst, da ist vor der Bühne ein Vorhang. Und wenn der zu ist, da kannst du noch so angestrengt durch dein Opernglas stieren. Was dahinter passiert, das siehst du nicht. Sollst du ja auch nicht. Geht dich überhaupt nichts an, wie die Bühne zum Szenenwechsel umgebaut wird. Himmelfahrt, das ist Szenenwechsel. Erst war Jesus auf der Erde und jetzt ist er im Himmel. Und wie das vor sich geht, das geht uns nichts an. Ich begreife sowieso nicht, warum ausgerechnet zur Himmelfahrt alle Welt intellektuelle Bedenken und Schwierigkeiten hat, dass keiner mehr das glauben kann und dass es peinlich ist, da in die Kirche zu gehen, weil man eben an die Himmelfahrt angeblich nicht mehr glauben kann als vernünftiger Mensch. Während zu Weihnachten alle Welt in die Kirche reinrammelt, obwohl es da auch um den Szenenwechsel geht. Bloß in der umgedrehten Richtung. Weihnachten feiern wir, dass Jesus aus dem Himmel zu uns auf die Erde gekommen ist. Ob nun vom Himmel hoch, da komme ich her, oder zum Himmel hoch, da fahre ich hin, das spielt da gar keine Rolle. Es ist doch in jedem Falle der gleiche Himmel. Natürlich ist es nicht der Himmel, an dem da draußen die radioaktiven Wolken ziehen. Deine ganzen intellektuellen Bauchschmerzen, die lösen sich in dem Augenblick in nichts auf, wenn du endlich mal zur Kenntnis nimmst, dass der biblische Himmel kein Ort ist, sondern dass der dort ist, wo Gott ist. Das ist kein Ort, sondern das ist eine Dimension. Der Himmel der Bibel, das ist nicht eine kosmische, sondern das ist eine geistliche Dimension. Das ist die Dimension Gottes. Und wenn du das erst einmal geschnallt hast, dann hast du keine Probleme mehr mit der Himmelfahrt. Wenn du allerdings den Himmel der Bibel mit dem Himmel über unsere Erde verwechselst und denkst, das wäre so ein Ort, der eben bloß ein paar Stockwerke über der Erde ist, also jedenfalls irgendein Ort irgendwo im Weltraum, also dann kann ich dir auch nicht helfen. Da bist du genauso primitiv liegend wie der Juri Gagarin, nachdem die Straße mal eine Weile benannt war, an der diese Kirche hier steht. Der ist ja von seinem Weltraumfluch wieder runtergekommen und hat also ganz naiv erzählt, er hätte da zum Fenster rausgeguckt und keinen Gott entdeckt. Also solche mittelalterlichen Vorstellungen, die kannst du dir als moderner Christ natürlich nicht leisten. Da hat sich schon der Luther drüber lustig gemacht, dass es Leute gibt, die so denken, Jesus wäre auf so einer Art Leiter in den Himmel hochgestiegen. Ich habe jetzt gehört, dass ein Computer ausgerechnet hat, wenn Jesus damals mit Lichtgeschwindigkeit abgefahren wäre, da wäre der jetzt noch 718.000 Jahre unterwegs, um wenigstens bis zum Andromeda-Nebel zu kommen. Also wenn mit diesem Rechenexempel etwas klargestellt worden ist, dann nur das eine, es ist möglich, dass ein Computer zwar richtig rechnet, aber das Ergebnis trotzdem Blödsinn ist. Jesus ist weder unterwegs zum Andromeda-Nebel, noch befindet er sich in irgendwelchen nebelhaften Gefilden, sondern der ist unterwegs zu dir. Himmelfahrt heißt doch nicht, dass Jesus abhaut und sich von dir entfernt, sondern dass er sich dir nähert. Der Raumfahrer, der eiert irgendwo zwischen den Sternen rum. Jesus, der sitzt zwischen uns. Der Raumfahrer, der ist weit weg, aber Jesus ist dir ganz nahe. Der Raumfahrer, der ist ein Stieg in Houston und der muss dann im Weltraum husten. Der fährt von einem Ort zu einem anderen Ort. Raumfahrt ist Ortswechsel, aber Himmelfahrt ist Szenenwechsel. Und dazwischen liegen Welten. Und es geht überhaupt nicht darum, dass du dir das vorstellst, sondern dass du dich voll drauf einstellst, auf die Szene, die jetzt in unserer Gegenwart läuft. Die Szene, wo der Sohn Gottes als Mensch auf der Erde gewesen ist, die ist vorbei. Und jetzt lebt der Menschensohn als Gott im Himmel. Jetzt ist Jesus nicht mehr in Jerusalem oder in Israel, sondern jetzt ist er überall. Und jetzt ist es deine Sache, wie du mit Jesus verfährst und ob du ihn als den Herrn in dein Leben reinlässt und ob du seinen Geist in Anspruch nimmst. Wenn du aber sagst, nee, das ist nichts für mich, ich kann mit Jesus überhaupt nichts anfangen und solange ich mir nicht vorstellen kann, wie der da in den Himmel gefahren ist, also sowas müsste man erstmal selber sehen. Also wenn das dein Problem ist, da kann ich dich beruhigen. Dafür gibt es eine Lösung. Das steht auch hier in der Bibel. Pass mal auf. Da heißt es nämlich, dieser Jesus, welcher von euch in den Himmel aufgenommen in den Himmel, wird so kommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Die Bibel sagt also am Ende der Welt, da wird Jesus so vom Himmel kommen, wie er zum Himmel gefahren ist. Und das hat Jesus auch selber gesagt. Er hat gesagt, dann werden heulen alle Nationen auf der Erde und werden kommen sehen den Menschensohn auf den Wolken des Himmels in seiner ganzen Kraft und Herrlichkeit. Und bei diesem Ereignis, da wirst du Augenzeuge sein. Die Bibel sagt, es werden ihn sehen alle Augen, auch deine. Und dann musst du der Tatsache ins Auge sehen, vor der du bisher die Augen verschlossen hast. Nämlich der Tatsache, dass Jesus lebt, dass die Christen nicht gesponnen haben und dass die Bibel kein Märchenbuch ist. Und egal, ob an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, ob du da schon längst gestorben bist oder noch am Leben bist, bei dem Treffen mit Jesus, da bist du auf alle Fälle dabei. Die Toten werden auferstehen und die werden Jesus genauso sehen wie die Lebenden. Und dann wirst du zum Beispiel sehen, dass Himmelfahrt rauf oder runter für Jesus überhaupt kein Problem ist. Aber dann wirst du ein Problem haben. Nämlich das Problem, wie willst du vor Jesus bestehen? Denn Jesus kommt ja wieder als Richter, bevor er das Reich aufrichtet. Und dann ist dein Problem, wie kannst du Jesus in die Augen sehen? Wie willst du Jesus in die Augen sehen, wenn du ihn im Leben abgelehnt hast? Was willst du Jesus antworten, wenn der dich fragt, warum du seine Einladung nicht angenommen hast in sein Reich? Womit willst du dich rausreden, wenn du Christ bist, wenn Jesus dich fragt, warum du dich immer vor der Kollekte für die Mission gedrückt hast und da deinen Geiz gezeigt hast? Du hast heute Abend die Möglichkeit, dass du Jesus als den Herrn deines Lebens annimmst. Sag's ihm doch. Wenn du das willst, dann sag es ihm doch. Sag doch, Jesus sei jetzt der Herr meines Lebens und ab jetzt will ich mit dir und für dich leben. Und dann hast du keine Probleme, wenn Jesus wiederkommt. Denn wenn du zu ihm gehörst, bekommst du im Gericht ja Freispruch. Dann kannst du deine Ewigkeit in seinem Reich verbringen. Das wird dann deine Himmelfahrt sein. Aber wenn du nicht zu Jesus gehörst, da fährst du ab in die Hölle. Und komm mir jetzt nicht mit dem Einwand, du könntest dir das alles, also die Hölle und die Himmelfahrt und Gericht und das Wiederkommen von Jesus, das könntest du dir alles nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Darum geht es aber überhaupt nicht. Nirgends steht in der Bibel, du sollst dir das vorstellen, aber an vielen Stellen steht in der Bibel, du sollst dich darauf vorbereiten, dass du Jesus als den Herrn deines Lebens annimmst. Das ist der Sinn deines Lebens. Dazu bist du hier auf diesem Planeten. Oder noch einfacher ausgedrückt, du bist auf der Erde, um in den Himmel zu kommen. Und der Himmel, das ist der vorbereitete Platz für vorbereitete Menschen. Und ich wollte dir heute nur sagen, erstens, Jesus hat für dich einen Platz in seinem Reich vorbereitet. Und zweitens, bereite du dich darauf vor, zu diesem Platz hinzukommen. Und jetzt reden wir mit Jesus. Und weil er nicht irgendwo ist, irgendwo im Weltraum, sondern weil er hier ist, da kann er uns auch hören. Und da hat das Gebet auch einen Sinn.
Jesus, es ist großartig, dass du uns einlädst in dein Reich und dass du uns auf dieses Reich Appetit machst, was wir uns überhaupt nie vorstellen können, worauf wir uns aber einstellen können. Und es ist genauso großartig, dass wir bis dahin genug in dieser Welt zu tun haben, die wir uns vorstellen. Schenk uns deine Vorstellung auch dazu, dass wir das machen können, was du willst. Danke, dass du uns einen konkreten Auftrag gegeben hast und dass der für jeden passt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.